Kinderüberraschung. Eine weitere durchschlagende Methode, mit der sich der ursprüngliche Sinngehalt von Begriffen fast vollständig ausradieren, verwandeln oder gar einer umgekehrten Bedeutung zuführen lässt, besteht in dem Kunstgriff, einen Umweg einzuschlagen und die eigentlichen Gegenbilder der jeweiligen Begriffe umzudeuten oder umzubenennen. So haben nicht nur die marxistischen, sondern auch die nicht-marxistischen Feinde des Liberalismus die grundlegenden liberalen Termini lächerlich gemacht oder ihrer argumentativen Qualität beraubt, indem sie deren ursprüngliche Feindphänomene durch moralische Edelbegriffe ganz anderer Art ersetzt haben. Man kann eine wirksame Waffe nicht nur dadurch untauglich machen, dass man die Waffe selbst zerstört, sondern auch dadurch, dass man die originären Ziele, für welche die Waffe konzipiert war, durch solche Ziele ersetzt, gegen welche die betreffende Waffe nichts ausrichten kann. Wenn man dem Jäger statt eines Hasen einen Panzer oder eine Gewitterwolke oder ein Buschfeuer als Jagdbeute vorsetzt, dann kann er seine Flinte in der Tat ins sprichwörtliche Korn werfen. Der betrügerische und listige Austausch von Feindphänomenen der liberalen Theorie gegen freundliche und hochmoralische Tugenden lässt sich vor allem an folgenden Wortfeldern belegen. Der Wettbewerbsbegriff der klassisch-liberalen war ursprünglich gegen Monopole gerichtet, und zwar nicht nur gegen solche wirtschaftlicher Art, sondern auch gegen das staatliche Machtmonopol. Indem die Antiliberalen nun zunehmend behauptet haben, der Gegenpol zum Wettbewerb sei Nächstenliebe und Harmonie, wurde der Wettbewerb zu einer hassenswerten Veranstaltung. Mit der Betonung des Eigentums hatten sich die frühen Liberalen hauptsächlich gegen hohe Steuern und alle Arten der Enteignung privaten Eigentums durch Feudalherren oder durch den Staat gewendet. In dem Maße aber, in dem die Liberalismusfeinde dem Eigentumsbegriff nicht mehr die hoheitliche Konfiskation gegenüberstellten, sondern die Barmherzigkeit und die soziale Gerechtigkeit, wurde auch dieser Begriff zum Schmäh- und Schimpfwort, zu einem Synonym für Selbstsucht. War das Beharren der klassisch-Liberalen auf den persönlichen Rechten im Zusammenhang mit ihrem Kampf gegen Sklaverei und Tyrannei zu sehen, so erklärten die Antiliberalen die Pflicht zum Gegenspieler der persönlichen Rechte. Und damit waren auch diese ihres ursprünglichen Sinngehalts entkleidet. Gleiches geschah mit dem Wort, das die Liberalen als Waffe im Streit gegen die vertragslose Ausgeliefertheit der Untertanen an den hoheitlichen Befehl und die Exekutivbehörden herausgestellt hatten. Also den freiwillig zu schließenden und verbindlich einzuhaltenden Vertrag. Als Antipode zum Vertrag erkoren die Liberalismusgegner die Solidarität, womit auch der Vertrag zum Unbegriff und zum Sinnbild für Gemeinschaftsfeindlichkeit mutierte. Und richtete sich die liberale Betonung des Eigeninteresses einst gegen den allgegenwärtigen Konformitätszwang der ständig feudalen und patriarchalisch bevormundenden Gesellschaft, so glänzt dort heute als Antipode das Wort Gemeinsinn, womit sich das Eigeninteresse automatisch in eine miese Charakterschwäche verwandelt. Diese Reihe magischer Verwandlungstricks ließe sich noch lange fortsetzen. Ihre akribische Analyse verdanken wir vor allem dem amerikanischen Autoren Stephen Holmes. Wichtig bleibt die Erkenntnis, dass man auf die besagte Weise alle Begriffe der liberalen Ideenwelt radikal verunstalten kann, indem man sie als Spiegelbild eines verfälschten Gegners reflektiert. So wird dann, wie durch ein Wunder, aus dem Wettbewerb der kalte Egoismus, aus dem Eigentum die hartherzigen Besitzgier, aus den persönlichen Rechten der Bürger die Pflichtvergessenheit, aus dem vor Willkür schützenden Vertrag der Krämer seelenhafte Ausstieg aus der Solidarität und aus dem legitimen und freiheitsmutigen Eigeninteresse die gemeinschaftsfeindliche Ellenbogenmentalität. Wahrlich eine Zaubermethode, wie sie die Meister der Magierzunft oder die Hersteller von Kinderüberraschungseiern nicht besser hätten erfinden können. Damit sind jedoch Art und Vielfalt der Methoden antiliberaler Wort-, Sinn- und Realitätsverfälschung keineswegs erschöpft. Als noch wirksamer als die vorgestellten Methoden erweist sich seit langer Zeit die von vielen Intellektuellen meisterhaft beherrschte Vorgehensweise, die irdische Mühsal gegen einen paradiesischen Idealzustand zu kontrastieren. Dabei kommt eine trickreiche Doppelstrategie zur Anwendung. Zunächst wird die politökonomische Realität, also der sozialdemokratisch verkrüppelte Restkapitalismus vieler Länder mit seinen gerade noch dahin vegetierenden gefesselten Märkten, als der Kapitalismus vorgestellt, ja sogar als Turbokapitalismus. Alsdann wird dieses Zerrbild mit jenem Sozialismus verglichen, der in der Vorstellungswelt seiner gläubigen Anhänger als paradiesisches Ideal herumgeistert, obwohl noch niemand jemals nachweisen konnte, weder theoretisch noch praktisch, dass er in der gepriesenen Idealform überhaupt funktionsfähig sein könnte. Gegenübergestellt werden also der sozialistisch deformierte Rumpfkapitalismus der realen Welt auf der einen Seite und der himmlische Sozialismus einer wirklichkeitsfernen Ideenwelt auf der anderen Seite. Ein wirklich ehrlicher und der historischen Wirklichkeit angemessener Vergleich müsste genau umgekehrt aussehen. Der Sozialismus müsste in allen seinen Variationen, die auf dem halben Globus in Dutzenden von Ländern bereits real existiert haben und nirgendwo ihre Lebensfähigkeit beweisen konnten, einem Kapitalismus gegenübergestellt werden, wie er sein könnte, wenn man ihn nur irgendwo auf der Erde zugelassen hätte. Dass dieser vollständigere Kapitalismus kein Ideal oder Trugbild sein muss, ergibt sich schon aus der Tatsache, dass er im Vergleich zum Sozialismus ganz real sogar dort noch unendlich fruchtbarere, effizientere und menschenwürdigere Lebensumstände geschaffen hat, wo man ihn nur in rudimentärer Form geduldet hat. Häufig ist der Einwand zu hören, die Vorstellung von einem vollständigeren Kapitalismus sei ein ebenso wahnhaftes Paradiesgebilde wie der vollständige Sozialismus. Doch nichts ist falscher als diese Gleichsetzung. Kein wahrer Liberaler hat jemals behauptet, eine kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung sei ein Paradies, in welchem alle wichtigen und elementaren Menschheitsprobleme gelöst oder lösbar seien. Beinahe das Gegenteil trifft zu. Das Theoriegebäude des Kapitalismus setzt gerade nicht auf utopische oder idealisierte Grundannahmen, also gerade nicht auf die Möglichkeit endgültiger Knappheitsüberwindung, nicht auf die illusorische Fähigkeit von Gesellschaftsplanern zur Aushebelung der ökonomischen Gesetze und ganz besonders nicht auf ein idealisiertes Menschenbild. Das elementare Axiom der marktwirtschaftlichen Theorie oder umfassender ausgedrückt des klassischen Liberalismus ist nicht der neue Mensch, sondern das realistische Bild vom unvollkommenen, fehlbaren, irrenden und dem Guten wie dem Bösen zugeneigten Menschen, wie er leibt und lebt. Der Doyen der deutschen Nationalökonomie, Professor Herbert Giersch, hat das einmal in die Worte gegossen. Auch der Wettbewerb aus zweitbesten Motiven, zweitbester Menschen bringt noch hervorragende Ergebnisse. Und der österreichische Ökonom Erich Streisler hat zu diesem Thema geschrieben, Zitat, wer an die Wirklichkeit gleicher Güte und Klugheit aller Menschen glaubt, kann kaum umhin, sich in Lager Rousseaus wiederzufinden. Wer an die potenzielle Güte und Klugheit aller Menschen glaubt, verwirklichbar in einer leicht zu schaffenden neuen Gesellschaft, der wird zum Marxismus treiben. Ein grundlegend anderes Menschenbild trennt sie unüberbrückbar vom klassischen Liberalismus. Der klassische Liberalismus ist sich in Fortsetzung christlichen Gedankengutes bewusst, dass ein himmlisches Jerusalem erst entstehen kann, nachdem der Herr über das All gesprochen hat. Siehe, ich mache alles neu, vor allem den Menschen. Zitiert nach Streisler 1973. Zur selben Methodengarnitur gehört die Dauerübung der schreibenden und argumentierenden Zunft der Freiheitsfeinde. Unangenehme Begleiterscheinung einer jeden menschlichen Existenz, dem Kapitalismus zuzuschreiben, wo immer auf der Erde er politisch noch halbwegs fungibel und noch nicht ganz niedergeknüppelt war oder ist, dieselben Beschwerlichkeiten des menschlichen Lebens aber in sozialistischen Ländern dem Umstand beizumessen, dass der betreffende Sozialismus eben noch in den Kinderschuhen stecke, das Stadium seiner Perfektion noch nicht erreicht habe oder von unverständigen oder ungeeigneten Führern und Eliten verfälscht, falsch gehandhabt, missverstanden oder missbraucht werde oder worden sei. Man kann diese Lieblingsmärchen der Intellektuellen auch abkürzen und wie folgt wiedergeben. Wer im Strom des Lebens nass wird, schwimmt dummerweise in kapitalistischen Gewässern. Wer im Strom des Lebens trocken bleiben will, muss in sozialistischen Gewässern schwimmen. Und wenn der Trockenschwimmer dabei, je nach Einbildungskraft, entweder verdurstet oder ertrinkt, dann war das eben den Vorteil wert, dass er sich einbilden konnte, nicht nass zu werden. Sie hörten ein Kapitel aus dem Buch Totgedacht von Roland Bader, warum Intellektuelle unsere Welt zerstören.